Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Hebräerbrief, im 4. Kapitel, das sind die Verse 12 und 13. Da lesen wir: Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Soweit Gottes Wort. Liebe Geschwister, mit dem heutigen Text bringt der Verfasser einen längeren Abschnitt zu seinem Ende. Den Abschnitt Kapitel 3, Vers 1 bis 4, Vers 11. In diesem Abschnitt, wir hatten das gesehen, verglich er die Situation der Hebräer mit derjenigen der Wüstengeneration. Der Generation, von der Klaus uns in der Lesung vorgelesen hatte. Der Autor tat das auf Basis eines Zitats aus dem 95. Psalm, eines Psalms, in dem David auch auf diese Generation Bezug genommen hatte. Diese Generation hatte Großes erlebt, hatte Wunderbares erlebt. Sie waren unter Mose aus Ägypten gezogen. Sie hatten all die Zeichen und Wunder gesehen, die Herr Gott in Ägypten getan hatte. Sie waren es, die hinter Mose her das Schilfmeer durchquert hatten. Ja, ihnen hatte sich Gott in herrlicher Weise am Sinai offenbart. Und sie hatte er bis an die Grenze des verheißenen Landes geführt. Ja, er hatte sie hineinführen wollen in dieses Land. Ja, ihnen wollte er diesen Sieg geben über die dort sesshaften Völker. Aber sie waren es auch, die dann letztlich nicht in dieses Land hineingekommen sind. Die nicht in diese Ruhe Gottes, wie der Autor es hier immer wieder nennt, eingehen konnten. Warum? Nun, das Zitat aus Psalm 95 macht es deutlich, gab uns da die Antwort, weil sie Gott das Vertrauen verweigert hatten. Weil sie keinen wahren, und das meinte, keinen ausdauernden Glauben hatten. Der Autor zitierte Psalm 95 und er wandte dieses Zitat auf die Hebräer an. Und er sagte, eure Lage, liebe Hebräer, ist ganz ähnlich. Auch euch hat sich Gott offenbart. Ihr habt sein Handeln erlebt. Auch euch hat er aus der Sklaverei befreit. Und auch ihr steht jetzt in der Gefahr, zu Fall zu kommen. In der Gefahr, das gesetzte Ziel nicht zu erreichen. Denn für euch gilt dasselbe wie für die Wüstengeneration. Auch ihr kommt nur an das gesetzte Ziel, wenn ihr im Glauben festbleibt. Wenn ihr euch auch weiterhin, trotz aller Schwierigkeiten, mutig zum Evangelium bekennt. Auch für euch gibt es nur diese beiden Optionen, ausharrender Glaube oder eben Unglaube. Nur ein solcher Glaube bringt in den Himmel. Und vor diesem Hintergrund ermahnte und drängte er seine Hörer zur Entschiedenheit, zu einem entschlossenen Festhalten am Evangelium von Jesus Christus. Ja, Kapitel 3, 12 und 13, achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein widerspenstiges, ungehorsames Herz hat und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange jenes heute gilt, damit niemand von euch dem Betrug der Sünde erliegt und sich dem Ruf dieser Stimme verschließt. Oder 4 Vers 1, da sagt er, darum dürfen wir nicht leichtfertig sein, sondern wir müssen darauf achten, dass nicht jemand womöglich zurückbleibt. Oder dann, unmittelbar unserem Text hier vorausgehend, wir wollen alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Niemand soll nach dem abschreckenden Beispiel, das damals das Volk in der Wüste gab, durch Ungehorsam zu Fall kommen und von ihr ausgeschlossen bleiben. Also wieder und wieder ermahnte der Autor hier seine Hörer zur Treue gegenüber dem Evangelium. Und er begründete ihnen auch warum. Und heute tut er dies zum Abschluss dieses Abschnitts ein weiteres Mal. Und er tut dies mit dem Verweis auf die Botschaft, an der sie festhalten sollen. Oder genauer, er tut es mit dem Verweis auf den besonderen Charakter dieser Botschaft. Denn diese Botschaft ist keine Botschaft wie jede andere. Diese Botschaft trägt mindestens zwei Kennzeichen, die sie zu etwas ganz Besonderem machen. Und darum soll es im Folgenden gehen. Das Evangelium Gottes, so lautet heute Morgen unser Thema. Wir gehen gleich zur ersten Aussage über. Das Evangelium Gottes, Punkt 1 heute Morgen, drängt auf Entschiedenheit gegenüber Christus und bringt Entscheidung für oder gegen Christus hervor. Hören wir noch einmal auf Vers 12. Dort schreibt er: Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Gottes Wort ist keine gewöhnliche Botschaft. Das ist uns allen klar, denke ich. Im Gegenteil, Gottes Wort hat einen ganz besonderen Charakter. Es ist eine Botschaft mit besonderer Kraft. Und so macht es der Autor hier auch deutlich. Und aufgrund dieser Besonderheit ist es unbedingt empfehlenswert, die Fehler der Wüstengeneration zu vermeiden. Mit Wort Gottes hat der Autor hier grundsätzlich das Reden Gottes im Blick, seine Selbstoffenbarung. Diese Offenbarung, mit der er sich dem Menschen kundgetan hat und kundtut. Ja, das Wort, das er in der Vergangenheit geredet hat und durch das er auch heute noch redet. Durch die ganze Heilsgeschichte hindurch. Ja, in Kapitel 1, Vers 2, da sagt er von diesem Reden: In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Das heißt beispielsweise durch Mose im Alten Bund. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Also durch die Offenbarung des Neuen Testaments. Im unmittelbaren Kontext des vorliegenden Abschnitts hier hat der Autor wahrscheinlich Psalm 95 vor Augen. Ja, die Verse 7 bis 11. Seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren. Ja, das war ja das Reden Gottes, auf das er hier in diesem Abschnitt so intensiv eingegangen war. Und was sagt er nun über dieses Reden Gottes? Er sagt, dieses Reden Gottes ist lebendig und kraftvoll. Oder anstatt kraftvoll kann hier auch übersetzt werden, lebendig und wirksam. Also für den Autor ist das Wort Gottes nichts Fades, nichts, was überholt wäre, keine Botschaft von gestern, sondern für ihn ist Gottes Wort eine Botschaft voller Leben und Kraft, von höchster Aktualität. Ja, ihm ist es das Wort, das heute spricht, zu seinen Lesern und oder Hörern und eben auch zu ihm, dass sie heute zu Gehorsam und Glauben ruft. Das wurde schon in Kapitel 3, Vers 7 deutlich. Da macht er oder bringt er dieses Zitat aus Psalm 95. Das war ein Psalm, der war zu seiner Zeit schon 1000 Jahre alt. Und da sagte er: Darum gilt, was Gott durch den Heiligen Geist sagt. Ja, also was Gott durch den Heiligen Geist sagt, nicht was er gesagt hat, sondern was der Heilige Geist heute dir und mir durch dieses Wort sagt. Also für den Hebräerbriefautor ist das Wort Gottes kein toter Buchstabe, sondern lebendige, kraftvolle, ja, Wahrheit, mit dem Gott selbst in seine konkrete Lebensumstände hineinspricht und in die seiner Hörer. Dass das Wort Gottes wirksames Wort ist, musste die Wüstengeneration schmerzlich erfahren. Denken wir an das, was Klaus vorgelesen hat. Gott hatte ihnen geschworen, dass sie in dieses Land nicht hineinkommen werden. Ja, 4. Mose 4, Verse 22 und 23. So gewiss ich lebe und meine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen wird, diese Männer werden nicht in das Land kommen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner von denen, die mich missachtet haben, werden das Land betreten. Oder keiner von denen, die mich missachtet haben, wird das Land betreten. Und genauso kam es. Obwohl sie es versuchten, obwohl sie sich rüsteten, gegen die Amalekiter da zu kämpfen, kamen sie nicht hinein. Gottes Wort, dieses wirksame, kraftvolle Wort, ließ es ihnen nicht zu. Also Gottes Wort ist lebendig und kraftvoll. Dieses Wort ist wirksam. Psalm 33 sagt über dieses Wort: Denn er spricht und es geschieht. Er gibt einen Befehl, schon ist es ausgeführt. Oder Jeremia in Kapitel 23 charakterisiert er dieses Wort und sagt dort, also Gott sagt dort: Mein Wort brennt wie Feuer. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Oder denken wir an Römer 1, Vers 16, wo Paulus von diesem Wort spricht und er sagt, dass in diesem Wort die Kraft Gottes wirksam ist. Also Gottes Wort lebendig und kraftvoll. Interessant ist nun, wie der Autor dieses Wort Gottes weiter beschreibt. Er gebraucht hier ein Bild, und zwar das Bild von einem Schwert. Er vergleicht Gottes Wort mit einem Schwert, aber nicht mit einem gewöhnlichen Schwert, sondern mit einem beidseitig geschliffenen Schwert. Einem Schwert, bei dem eben beide Seiten scharf waren. Und das eben aufgrund dieser ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Schärfe vom Gegner sicherlich besonders gefürchtet war. Also das ist das Bild, was er hier gebraucht. Und er sagt sogar, das Wort Gottes ist noch schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. Denn dieses Wort durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. Dieses Wort erweist sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Der Autor gebraucht hier dieses Bild, um die unwiderstehliche, alles durchdringende Macht dieses Wortes deutlich zu machen. Eine Macht, die sich eben durch nichts aufhalten lässt, sondern die unwiderstehlich bis auf den Grund der Sache vorrückt. Ja, Gottes Wort, so kann man sagen, dringt in den Menschen ein, entfaltet in ihm und an ihm seine Wirkung. Positiv oder eben negativ. Dieses Wort fordert heraus. Dieses Wort provoziert Reaktion. Fordert Positionierung, wenn man so will. Entweder Zustimmung zu diesem Wort, Beugung unter dieses Wort oder Ablehnung gegenüber diesem Wort. Und Verneinung des Anspruchs dieses Wortes. Und einen Mittelweg gibt es da nicht. Und damit ist dieses Wort, das eindringt, das durchdringt, auch enthüllendes Wort, indem es am Menschen wirkt und eine Reaktion dieses Menschen hervorruft. Indem es das tut, offenbart es etwas über den Menschen, tut etwas über diesen Menschen kund, wie er zu Christus und seiner Botschaft steht. Das ist in gewisser Art und Weise wie mit Zwetschgen. Da sieht man auch oft nicht, was innen ist. Da meint man von außen, wenn man diese Frucht sieht, das ist eine herrliche Frucht. Schön, um reinzubeißen. Die wird schmecken. Aber wer das einmal ungeprüft getan hat, der tut es nicht ein zweites Mal. Erst das Messer wird zeigen, wie es um eine solche Frucht bestellt ist. Ob sie in Ordnung ist oder vom Magen durchsetzt. Von außen ist das regelmäßig nicht zu erkennen. Erst der Schnitt macht dies klar. Und da denken wir an die Bauchchirurgie. Ich bin da kein Experte, aber ich meine, heute gibt es viele bildgebende Verfahren. Ja, heute kann man vor einer Operation sehen, was im Bauch los ist beispielsweise. Aber früher konnte man das sicherlich in vielen Fällen nicht. Da blieb dem Arzt wahrscheinlich gar keine andere Wahl, als den Bauch zu eröffnen. Ja, nur die Eröffnung des Bauchraums konnte dort Gewissheit bringen, konnte Auskunft über den wahren Zustand des Patienten geben. Also Gottes Wort drängt auf Entscheidung und wirkt damit enthüllend. Wo Gottes Wort auf Menschen trifft, lässt es diese eben nicht kalt, sondern im Gegenteil. Es polarisiert. Es fordert zum Glauben an Christus auf. Und provoziert entweder Zustimmung zum Evangelium oder Ablehnung. Einen Mittelweg gibt es da nicht. Denken wir an Jesaja 55, Vers 10. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, sagt Gott, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sich fruchtbar, sodass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Und da denken wir an den Dienst des Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, beschreibt er einmal diesen Dienst. Und da sagt er: Ich danke Gott, dass er mich immer im Triumphzug des Christus mitführt und seine rettende Botschaft durch mich an allen Orten bekannt macht, wie einen Wohlgeruch, der sich ausbreitet. Von mir geht der Wohlgeruch der Botschaft von Christus aus und das zur Ehre Gottes. Er erreicht die, die gerettet werden und die, die verloren werden. Für die Verlorengehenden ist es ein tödlicher Duft, an dem sie sterben. Für die, die gerettet werden, ist es ein Duft, der sie zum Leben führt. Also auch hier wird deutlich, das Evangelium bringt Leben und bringt Tod. Gottes Wort, das Evangelium von Jesus Christus, bewirkt Reaktion, bewirkt Zustimmung oder Ablehnung gegenüber Christus. Eines von beiden und macht damit klar, wie es um den jeweiligen Menschen steht, ob er zu Christus bzw. Gott gehört oder eben nicht. Das war hier die klare Aussage des Autors an die Hebräer. Denn sie wollten ja gerade einen Mittelweg gehen. Sie wollten durch eine Rückkehr zum Judentum drohenden Verfolgung aus dem Wege gehen. Das war menschlich gesehen verständlich. Aber der Autor macht ihnen hier klar, dass eine solche Rückkehr desaströse Folgen hätte. Nein, liebe Leute, so sagt er ihnen hier, macht euch nichts vor. Ihr steht in Kadesch. Wie für die Väter damals gibt es auch für euch nur zwei Möglichkeiten. Glaube oder Unglaube, Vertrauen oder Misstrauen, Gehorsam oder Ungehorsam, Rettung oder Verlorenheit. Auch bei ihnen war Gottes Wort am Wirken. Auch bei ihnen provozierte das Wort Zustimmung oder Ablehnung. Dieser Wirkung konnten auch sie sich nicht entziehen. Und wenn sie sich nicht mit aller Entschiedenheit auf seine Seite stellen würden, wäre dies ihr Untergang. Das hieße, dass sie von Christus abgefallen wären. Dann stellten sie zumindest in der Gefahr, dass sie eben nicht auf der Seite Christi stehen, nicht das gesteckte Ziel erreichen würden. Ja, das sollten sie sich klar machen und sich dann mit aller Entschiedenheit wieder auf die Seite von Christus stellen, alle Kompromisse unterlassen. Und da können auch wir uns fragen, liebe Geschwister, wie es da mit uns steht. Sind wir uns darüber im Klaren, dass das Wort Gottes auf Entschiedenheit dringt, ja Entschiedenheit verlangt. Ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus. Ist es uns deutlich, dass Mittelwege hier nicht möglich sind? Und dass wir dann, wenn wir solche Wege beschreiten, in großer Gefahr stehen? Lasst auch uns mit Entschiedenheit an Christus bleiben. Lasst uns ihn selbst bitten, dass er uns bei sich hält, dass er uns vor falschen Kompromissen bewahrt. Und lasst uns ihn um Kraft bitten, auf dass wir ihn im Alltag mutig und offen bekennen können. Liebe Geschwister, Gottes Wort ist keine tote Botschaft, sondern sie ist lebendig und wirksam. Es ist eine ganz besondere Botschaft. Ein Wort, das polarisiert. Das war die erste Aussage. Aber dies ist nicht alles, was uns der Autor hier über das Wort Gottes zu sagen hat. Von der zweiten Aussage lesen wir in Vers 13. Punkt 2 heute Morgen: Das Evangelium Gottes liefert diejenigen dem Gericht Gottes aus, die nicht entschieden auf der Seite Christi stehen. Ich lese uns noch einmal Vers 13. Dort heißt es: Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Gottes Wort offenbart den Zustand des Menschen. Gottes Wort wirkt am Menschen und bewirkt, dass dieser Mensch sich klar positioniert. Dieses Wort bringt ans Licht, wo jemand steht. Und diese Entscheidung, diese Positionierung hat Konsequenzen, ernste Konsequenzen, sogar zeitliche und ewige. Und wie ernst diese Konsequenzen sind, das wird uns am Ende unseres Textes hier noch einmal sehr deutlich. Dort schildert der Autor die Situation des Menschen vor Gott und er nennt da zwei wesentliche Kennzeichen. Erstens spricht er davon, dass der Mensch für Gott ein offenes Buch ist. Wie alle anderen Geschöpfe auch, ist der Mensch vor Gott völlig transparent. Nichts ist vor ihm verborgen, alles liegt offen vor ihm, immer und zu jeder Zeit. Hier ist die göttliche Allwissenheit angesprochen. Davon lesen wir auch im Psalm 139. Da sagt der Psalmist: Herr, du erforschst mich, du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von Ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Also Gott ist immer und alle Zeit über uns im Bilde. Ja, alles, was wir tun, was wir sagen, was wir denken, ihm ist es jederzeit präsent. Ja, wir können uns vor ihm nicht verstecken und wir können uns vor ihm auch nicht verstellen. Das gelingt ja bei Menschen mitunter wunderbar, dass wir uns voreinander verstellen und in Fassaden einhergehen. Aber was bei Menschen funktioniert, das klappt hier nicht. Wir können uns ja nicht ins Herz sehen. Aber Gott kann das. Ihm sind wir alle Zeit offenbar. Er erkennt uns von Grund auf. All unsere Fehler, all unsere Sünden, all unsere Nöte, aber auch unsere Freuden, all unsere Bosheit. Er weiß, wie wir im Alltag leben. Er kennt unsere Siege und auch unsere Niederlagen. Also wir sind offen, ja nackt vor ihm. Das ist das Erste, was er hier sagt. Und zweitens spricht der Autor hier von der Ungeschütztheit des Menschen. Er sagt, alles liegt ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Hier ist die völlige Hilflosigkeit des Menschen gegenüber Gott angesprochen. Das Verb, das hier gebraucht wird, entstammte der damaligen Ringer oder dem damaligen Ringer, Ringkampfvokabular. Ja, es war ein Begriff aus dem Ringen. Und im Blick war hier ein Ringer, der im Kampf in eine ausweglose Situation geraten war. Und zwar durch einen besonderen Halsgriff, aus dem es kein Entkommen gab und der, so habe ich es verstanden, regelmäßig zum Tod führt. Also der Mensch ist vor Gott nicht verborgen, das ist das eine, aber er ist auch vor ihm völlig ungeschützt. Er ist vor ihm hilflos, vor ihm, dem er Rechenschaft schuldig ist, dem er sich gegenüber verantworten muss, spätestens im jüngsten Gericht. Nun ist die Frage, was will der Autor hier am Ende unseres Abschnitts damit ausdrücken? Warum betont er diese Situation des Menschen gegenüber Gott? Ich denke, er warnt hier am Abschnitt dieses längeren oder hier am Ende dieses längeren Abschnitts noch einmal eindringlich vor dem Gericht. Es handelt sich hier um eine dringende Bitte, den Tatsachen realistisch ins Auge zu sehen und sich da keinen falschen Illusionen hinzugeben. Ich denke, er will insbesondere den Schwankenden deutlich machen, dass das, was sie tun, nicht im Verborgenen geschieht. Er sagt ihnen, macht euch nichts vor, Gott sieht es genau. Vor ihm seid ihr offenbar. Er prüft euch und er sieht es, wenn ihr euch von ihm abwendet. Er fürchtet euch, ihr steht in der Gefahr, dasselbe Ende wie die Wüstengeneration zu erleiden. Ihr steht in der Gefahr, dem Gericht zu verfallen. Und auf welcher Basis dieses Gericht erfolgt, ist deutlich. Auf der Basis des offenbarten Wortes Gottes. Dieses Wort, das zu Christus ruft und das ihnen, auch ihnen doch Heil und Leben geben will. Ganz offensichtlich brauchen die Hebräer diese ernste Warnung hier. Und so auch wir, lassen auch wir uns durch dieses Wort hier warnen. Warnen vor einem Abfall von Christus. Und nehmen wir dieses Wort zum Anlass, um Christus noch entschiedener zu folgen und uns wieder neu an ihn zu hängen und an seine Gnade. Denn nur diese Gnade allein mag es bewirken, dass wir bei ihm bleiben. Ihm sei alle Ehre. Amen. Wir singen das nächste Lied. 170. Herr, dein Wort ist unvergleichlich.